NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. September 1811. Der Geburtstag der deutschen Kaiserin Augusta.
Augusta nervt.
Sie zermürbt alle, die zu ihrem Hofstaat gehören, auch die Herren. Setzt sich nie nieder, redet 14, 15 Stunden unausgesetzt laut und lang über aufregende Themen mit Dutzenden verschiedener Personen und ist niemals allein. Da sie von Natur aus heftig veranlagt ist, bringt solche Lebensweise ihre Stimmung zu einem Hitzegrad, der wirklich schwer zu ertragen ist.
So beschreibt Schwiegertochter Victoria die erste deutsche Kaiserin. Andere Zeitgenossen äußern sich ähnlich über den Drachen vom Rhein.
Sie fällt allen zur Last, angefangen vom Kaiser bis hinab zu den Dienstboten. Sie ist ein unglückliches Geschöpf, vor allem aus eigener Schuld. Wenn sie einst verschwindet, wird alle Welt aufatmen, aber später wird man sie doch bedauern.
Dieses wenig schmeichelhafte Porträt der Gattin Kaiser Wilhelms I. erscheint 1883 in einer französischen Zeitschrift. Der anonyme Autor kannte sich offenbar gut aus am preußischen Hof. So gut, dass schnell vermutet wurde, es müsse sich um einen ehemaligen Vorleser Augustas handeln. Bei aller Boshaftigkeit scheint die Skizze ihrem widersprüchlichen Charakter allerdings ziemlich nahe zu kommen.
Ihr Herz ist ausgezeichnet, ihre Güte unerschöpflich, aber sie besitzt das Talent, ihren Wohltaten jeden Wert zu nehmen. Ihre Bemühungen, liebenswürdig zu wirken, ermüden alle Welt und sie erreicht das genaue Gegenteil von dem, was sie zu erreichen wünscht.
Die Kaiserin muss eine sehr anstrengende Person gewesen sein. Feuerkopf nennt sie ihr Mann. Und wenn Augusta zur Kur ins geliebte Rheinland fährt, freut er sich wie ein Schuljunge auf die Ferien. Dabei ist die gebürtige Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach eine gebildete, politisch interessierte, liberal denkende Frau, die sich unermüdlich mit karitativen Werken beschäftigt, sich um verwundete Soldaten, Kranke und Waisen kümmert. Die Rolle einer Kaiserin der Herzen jedoch, die ist ihr fremd.
Als sie gestorben ist, schrieb die Kölnische Zeitung, keiner hätte besser als sie die Majestät repräsentiert. Da war sie wirklich perfekt. Aber man merkte immer, dass es doch nicht die echte Augusta war. Also es war, als hätte sie sich so hinter einer starren Maske versteckt.
Sagt Karin Feuerstein-Prasser, die zum 200. Geburtstag eine Biografie über Augusta geschrieben hat. Für die Kölner Historikerin ist sie eine faszinierende Persönlichkeit mit vielen Facetten.
Sie war, und das ist höchst ungewöhnlich für ihre Zeit, sie war wirklich eine radikale Pazifistin. Aber sie war auch der Feuerkopf, jemand, der immer seinen Kopf durchsetzen wollte und keine Kompromisse einging.
Feuerkopf und Friedensfürstin, Drache und barmherziger Engel, Nervensäge und steinerne Majestät. Augusta hatte eine Menge Gesichter. Meist ließ allerdings die Maske, hinter der sie ihre Gefühle verbarg, keine Nähe zu. Dabei muss sie einmal ganz anders gewesen sein.
Alle Pappeln hoch in Lüften, jeder Strauch in seinen Düften, alle sehen sich nach dir um.
So reimt der alte Goethe zum 9. Geburtstag des Prinzesschens von Sachsen-Weimar-Eisenach. Augustas Vater ist der Sohn des berühmten Herzogs Karl August, ihre Mutter eine Schwester des Zaren. Goethe, der am Weimarer Hof ein- und ausgeht, lobt die Kleine in den höchsten Tönen. So liebenswürdig, so originell, welch heller Verstand und reiches Wissen. Auch andere schwärmen von ihrer heiteren Natürlichkeit. Als Prinz Wilhelm von Preußen die 15-Jährige kennenlernt, findet er sie zwar nicht so hübsch wie ihre ältere Schwester, doch von deliziösem Humor. 2 Jahre später hält er um ihre Hand an und Augusta sagt erfreut ja.
Sie mochte Wilhelm wirklich gerne. Ich habe den Eindruck, sie war auch tatsächlich ein bisschen in ihn verliebt. Auf der anderen Seite wusste sie schon sehr früh, dass Wilhelm eigentlich eine andere liebte, seine Cousine Elisa Radziwill.
Die zauberhafte polnische Prinzessin ist die Liebe seines Lebens. Jahrelang hat Wilhelm darum gekämpft, sie heiraten zu dürfen. Doch letztlich hat sein Vater ein Machtwort gesprochen und die Verbindung untersagt. Elisa ist nicht ebenbürtig für einen Thronanwärter. Als Soldat zum unbedingten Gehorsam erzogen, fügt sich der Preußenprinz. Allerdings mit gebrochenem Herzen. Seiner Schwester schreibt er:
Das, was ich verlor,
Wie ich liebte, wie man nur zum ersten Male liebt, das kehrt nie zurück. Dafür gibt es keinen Ersatz.
So nimmt das Unglück seinen Lauf. Auch nach der Hochzeit im Juni 1829 hört der 31-Jährige nicht auf, von seiner verlorenen Liebe zu schwärmen. In ihrer Not freundet sich Augusta sogar mit der Verflossenen an und versucht, sich von Elisa Tipps gegen ihr Eheelend zu holen. Doch sie hat keine Chance gegen das engelsgleiche Wesen, das Wilhelm nie vergessen wird.
Die Anfangszeit ist sehr, sehr schwierig. Es gibt offenbar große Probleme, scheinbar sexuelle Probleme, aber auch Probleme, sich zusammenzuraufen. Wilhelm schreibt zum Beispiel immer an seine Schwester, der ja immer sein Herz ausschüttet, seiner Schwester Charlotte in Russland. Augusta hat zu viel Verstand und zu wenig Herz.
Der Prinz ist nicht gerade ein Intellektueller. Als zweiter Sohn des Königs von Preußen war er von Anfang an für eine militärische Laufbahn bestimmt. Zwar gilt Wilhelm heute nicht mehr als der biedere Einfallspinsel, als der er lange dargestellt worden ist, doch seine Interessen sind stark aufs Militärische konzentriert. Was er gar nicht mag, ist eine Frau, die ihm geistig überlegen ist und das in aller Öffentlichkeit zeigt.
Ihr Verstand ist so gereift und ihre Urteilskraft so scharf, dass sie sich zu oft auf Diskussionen einlässt, die sie allerdings mit voller Umfassung des Gegenstandes durchführt, die aber eigentlich über ihre Sphäre gehen, was ihr einen Anstrich von Femme d'Esprit gibt, der nicht erwünscht für sie ist.
Die Prinzessin ist nicht nur unverschämt geistreich, sie hat aus Weimar auch noch recht liberale Ansichten mitgebracht, die in Berlin verpönt sind. So gerät Augusta schnell ins Abseits, zumal sie die oberflächlichen Vergnügungen des Hofes langweilen.
Sie empfand das Leben in Berlin immer als Fegefeuer. Sie war eine kluge Frau, eine gebildete junge Frau und sie suchte eine befriedigende Tätigkeit. Sie hätte am liebsten, dem Beispiel ihrer Mutter folgend, die karitativen Einrichtungen betreut. Und das durfte sie aber nicht, weil die ihrer Schwägerin unterstanden, der Kronprinzessin Elisabeth.
Augusta ist noch keine 20, als sie erkennen muss, dass sich ihre Hoffnungen auf Liebe und Glück nicht erfüllen werden. Die Demütigungen und Enttäuschungen versteckt sie hinter der Maske der perfekten Pflichterfüllung. Aus dem munteren Mädchen wird eine kühle, unnahbare Frau. Und Wilhelm tröstet sich mit anschmiegsamen kleinen Schauspielerinnen. Ihre Situation verbessert sich ein wenig, als 1841 der Sohn Friedrich und 7 Jahre später die Tochter Luise geboren werden. Doch auch mit der Kindererziehung ist Augusta nicht ausgelastet. Sie interessiert sich zunehmend für Politik.
Sie war keine Politikerin, muss man sagen. Sie war eher eine schöngeistige Theoretikerin. Aber sie hatte, als sie nach Berlin kam, instinktiv das Gespür, dass es auf Dauer nicht gut gehen könnte, wenn sich der König ständig gegen das Volk stellt. Sie ist als Kassandra verspottet worden, aber letzten Endes hat sie dann doch recht gehabt und es kam dann im März zu der Revolution in Berlin.
Seit 1840 ist ihr Schwager Friedrich Wilhelm IV. König von Preußen. Wie viele andere hatte Augusta bei seinem Regierungsantritt auf eine neue Zeit gehofft. Doch der Romantiker auf dem Thron hat alle Erwartungen bitter enttäuscht. So gehen im März 1848 auch in Berlin die Bürger auf die Barrikaden. Der König lässt seine Soldaten ausrücken und als die Aktion in einem Blutbad eskaliert, gibt das aufgebrachte Volk seinem Bruder Wilhelm die Schuld.
Er hat dann diesen unrühmlichen Beinamen der Kartätschenprinz bekommen und der ganze Hass hat sich auf Wilhelm entladen. Die Kronprinzenfamilie, also Augusta, Wilhelm und die Kinder waren im Berliner Schloss. Es wurde geschossen, es flogen sogar Steine, also durch das Zimmer, in dem die sich aufhielten. Augusta hat panische Angst um ihr Leben gehabt und in dem Moment hat sie, muss man sagen, den Pöbel gehasst.
Wilhelm muss fliehen und für eine Weile bei der englischen Verwandtschaft unterkriechen. In dieser Zeit soll der Plan entstanden sein, die edle und freisinnige Fürstin Augusta zur Regentin zu machen.
In liberalen Kreisen herrschte die Meinung vor, am besten wäre es, wenn Friedrich Wilhelm IV. Abdanken würde, zugunsten von Augustas Sohn, der zu diesem Zeitpunkt allerdings erst 16 Jahre alt war, und dass Augusta die Regentschaft übernehmen würde.
Wie Augusta selbst dazu stand, ist nicht bekannt. Außerdem kann Wilhelm schon wenig später nach Berlin zurückkehren. 1850 wird er Generalgouverneur der Rheinprovinz und zieht mit seiner Familie nach Koblenz. Hier erlebt Augusta ihre glücklichsten Jahre. Die tolerante Kronprinzessin knüpft viele Kontakte zu den katholischen Rheinländern, die sich bisher als Untertanen zweiter Klasse gefühlt haben. Sie engagiert sich für Krankenhäuser, lässt einen prächtigen Landschaftsgarten anlegen und trifft sich mit einem Kreis liberaler Intellektueller. Auch Wilhelm rückt zunehmend von seinen konservativen Positionen ab. Er ist bereits 61, als er für seinen erkrankten, kinderlosen Bruder die Regierungsgeschäfte übernehmen muss.
Als dann Friedrich Wilhelm starb und Wilhelm selbst im Januar 1861 König wurde, da hat er das im Grunde in die Tat umgesetzt, was er in Koblenz vorbereitet hatte und ein vergleichsweise liberales Ministerium eingesetzt. Das war dann der sogenannte liberale Frühling Preußens.
Doch schon ein Jahr später, nach einem heftigen Streit um die Heeresreform, erwägt Wilhelm, zugunsten seines Sohnes Friedrich zurückzutreten. Der Kronprinz zaudert. Und so ernennt der König den Hardliner Otto von Bismarck zum Ministerpräsidenten und stellt damit die Weichen für die Zukunft. Augusta hasst den erzkonservativen Junker seit Jahren. Ihr Sohn Friedrich schreibt in sein Tagebuch:
Arme Mama, wie bitter wird gerade diese ihres Todfeindes Ernennung sie schmerzen.
Die Abneigung beruht auf Gegenseitigkeit. Bismarck hält Augusta für eine Intrigantin und versucht alles, um die alte Fregatte, wie er sie nennt, beim König anzuschwärzen. Ihr Einfluss auf Wilhelm nimmt immer mehr ab, auch wenn sie ihm schon beim Frühstück politische Vorträge hält. Je mehr sie ausgeschlossen wird, desto verbissener reagiert die Königin. Sie belauscht ihren Mann sogar mit einem Hörrohr. Biografin Karin Feuerstein-Prasser:
Sie hatten im Palais unter den Linden 2 Etagen. Augusta wohnte praktisch oben und Wilhelm wohnte unten. Die privaten Räume der beiden, die waren durch eine Wendeltreppe miteinander verbunden. Und oft hat Augusta auf dieser Wendeltreppe gehockt, wenn Wilhelm und Bismarck sich unterhalten haben, nur um mitzubekommen, was die beiden gesagt haben.
Der leidenschaftlichen Pazifistin geht es vor allem darum, die Vereinigung Deutschlands durch moralische Eroberungen voranzutreiben und nicht durch die vom Ministerpräsidenten favorisierte Blut- und Eisenpolitik. Über ihre Haltung zum Deutsch-Französischen Krieg schreibt Bismarck gehässig:
Man hat mir erzählt, dass die Königin Augusta ihren Gemahl in Tränen beschworen habe, den Krieg zu verhüten. Ich halte die Angabe für glaubwürdig, bis auf die Tränen.
1871, nach 3 blutigen Kriegen, hat Bismarck sein Ziel erreicht: die deutsche Einigung unter Preußens Führung. Wilhelm wird zum Kaiser erklärt und Augusta widerwillig die erste Kaiserin der Deutschen. Sie verbittert immer mehr. Ihr Sohn, den sie schon als Kind zu mittelmäßig fand, erfüllt auch als Erwachsener nicht ihre hochtrabenden Erwartungen. Die englische Schwiegertochter ist ihr zu selbstbewusst und eigensinnig. Schon seit langem leidet Augusta unter schweren Depressionen. Außerdem wird sie von Rheumaschmerzen gequält. Nach einem Sturz 1881 ist sie weitgehend an den Rollstuhl gefesselt. Dennoch erfüllt sie eisern alle Repräsentationspflichten, in prunkvolle Roben gehüllt, das verzerrte Gesicht mit greller Schminke bedeckt. Zum 90. Geburtstag ihres Gatten schreibt ein Beobachter über die 76-Jährige:
Ein Wesen, halb Gerippe, halb Hexe, das man aus dem Grab geholt, 2-mal geknickt, bemalt und mit Edelsteinen bedeckt hat.
Sie erlebt das Dreikaiserjahr, in dem zuerst ihr Mann und dann ihr Sohn Friedrich sterben und der von ihr vergötterte Enkel als Wilhelm II. Deutscher Kaiser wird. Wie die herrlichen Zeiten aussehen, in die er sein Volk führen will, muss die alte Friedensfürstin zum Glück nicht mehr erfahren. Augusta stirbt am 7. Januar 1890 im Alter von 78 Jahren. Die Trauer der Bevölkerung hält sich in Grenzen. Ihr Erzfeind Bismarck allerdings hat ihr am Ende doch noch Respekt gezollt.
Die hat mir viel Not bereitet, aber sie blieb immer eine vornehme Frau, voll Pflichtgefühl. Diese Art stirbt aus.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Kaiserin Augusta, die heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.